Grüß Gott und herzlich willkommen auf KTV zur Stunde der Seelsorge, wie immer mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich begrüßen möchte. Pater Karl, schön, dass du wieder dabei bist bei SDS auf KTV. Am 6. Januar ging ja das Heilige Jahr zu Ende. Es ist dann bekannt geworden, dass roundabout 34 Millionen Pilger nach Rom gekommen sind, die heiligen Pforten durchschritten haben. Papst Leo hat beim Schließen der heiligen Pforte gesagt, viele, die nach Rom kamen im heiligen Jahr, konnten sagen, Jesus hat auf mich gewartet und ich habe ihn wiedergefunden. Ganz, ganz tolle Aussage. Jesus hat auf mich gewartet und ich habe ihn wiedergefunden. Und beim Schließen der heiligen Pforte hat er dann auch noch gesagt, die heiligen Pforten sind zu, aber die Türen der Barmherzigkeit Gottes, die stehen weiterhin offen. Und genau so ist es. Die Türen der Barmherzigkeit Gottes stehen immer so, so weit offen.
Gott sei Dank, muss man dazu sagen, ja, wir leben halt in einem Zeitkontinuum und Zeit ist etwas, das unser Leben prägt. Und deshalb sind solche heilige Jahre, die ja immer zu runden Jahreszahlen sind, also in den Nullerjahren 25, 50 und so weiter. Und wir bereiten uns ja bereits auf das nächste große heilige Jahr vor. In 7 Jahren feiern wir 2000 Jahre Erlösung, denn im Jahr 33, so die Überlieferung eben, ist Christus gestorben und auferstanden. Und das Jahr 2033 wird ein Riesenjubiläum, auch weil mein Kloster Heiligenkreuz dann 900 Jahre alt ist, nur so nebenbei. Nein, also ich bin ja dauernd in Rom. Wir sind ja eben päpstliche Missionswerke und es ist immer sehr viel Arbeit, schöne Treffen natürlich mit meinen Kollegen aus der ganzen Welt, aber viel Arbeit. Aber im heiligen Jahr 2025 war ich mehrmals auch so in Rom. Es war noch dazu das Konklave ja auch im heiligen Jahr, wo wir miteinander da übertragen haben, unvergesslich. Und dann eben war ich dann natürlich auch beichten. Ja. Also ich war zweimal, da ist ich nicht ausgegangen. Aber das gehört wirklich ganz wesentlich dazu, weil, das sage ich euch jetzt als wirklich, als einer, der wirklich Christus dankbar ist, dass er mich geholt hat mit 16, 17, dass ich seither im Glauben bin, weil das Ganze ja nicht bloß irgendein liturgisches Spiel ist, was wir machen, sondern die Realität einer Beziehung zu Jesus Christus. Und die schenkt sich uns in den Sakramenten. Und also die Beichten, das war sehr gut und ich habe dann auch, also ja, ich gehe sonst natürlich auch beichten, aber jetzt geht's wieder weiter. Also das ist jetzt schon wieder vorbei, jetzt sind wir bereits eben im neuen Jahr und das läuft dahin. Also das heißt, Gott sei Dank stehen die Pforten der Barmherzigkeit weiter offen. Ich möchte sagen, wir brauchen solche punktuellen Mega-Ereignisse wie ein heiliges Jahr, das ist richtig, aber eben jetzt, also das, was wir brauchen auch, ist eine kontinuierliche Pflege der Beziehung zu Jesus Christus, der von sich gesagt hat, ich bin die Tür, ja, er ist die Tür. Und durch diese Tür müssen wir immer wieder gehen, es ist die Tür in die Liebe des Vaters hinein und das geschieht im ganz normalen christlichen Leben, liebe Leute, bei der Heiligen Messe am Sonntag, ja, wenn ihr den Rosenkranz betet, wenn ihr euch in Gebetsgruppen versammelt, wenn ihr zur Heiligen Beichte geht und so weiter. Also da geschieht es, dass ihr immer wieder durch diese Tür der Barmherzigkeit geht. Und wenn ein heiliges Jahr wieder kommt und wenn es uns geschenkt ist, dann noch zu leben, 2033, dann werden wir die Angebote dieser besonderen Action äußerlich und innerlich gerne wieder annehmen.
Ein Ort, ein Sakrament im Rahmen dessen die Barmherzigkeit Gottes besonders erfahren wird, du hast es schon erwähnt, ist die Beichte. Und da haben wir ein paar Fragen dazu. Sehr geehrter Pater Karl Wallner und Pfarrer Rimmel, im Gottesdienst beten wir, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Mit den Gedanken habe ich so Probleme. Die kommen einfach, wie sie wollen. Ich habe da keinen Einfluss drauf. Schwupp. Und schon sind sie da. Ich kann es echt nicht regeln. Ich komme da nie auf einen grünen Zweig. Viele Grüße.
Also da ist die Lehre der Kirche, beziehungsweise also ganz, ganz eindeutig. Also bloße Gedanken oder Reaktionen sind noch keine Sünden. Ich habe sie immer da liegen, damit ich es hochhalten kann, auf unseren Beichtspiegel aufmerksam machen. also der so hilfreich ist für Zehntausende mittlerweile, den wir auch gratis gerne verschicken, vom Missio, wo du dich dann beichten gehen traust, weil es dir einfach hilft, ja, sich vorzubereiten, Gewissenserforschung zu machen, die Angst einfach nimmt. Wenn bloß ein Gedanke kommt, ja, das ist noch keine Sünde. Das Konzil von Trient sagt, dass trotz Tilgung der Erbsünde in uns so eine Art Zunder zurückbleibt. Der ist nicht Sünde, aber er führt zur Sünde, sagt das Konzil von Trient vor 350 Jahren. Und das ist eben sehr wichtig eben jetzt, wenn solche Gedanken kommen, sind sie noch nicht Sünde. Erst dann, wie du damit umgehst, zum Beispiel jetzt also im sechsten Gebot, nicht, also Lust der Augen ist etwas sehr, sehr Primitives, nicht, also wo wir sofort anspringen und so weiter. Und dass das passiert, ist normal, ja, entspricht unserer Psychologie. Aber eben jetzt, ob ich mich dann in lustvollen Gedanken verliere, ob ich das weiterspinne oder bei Aggression. Also wenn mich wer auf die linke Wange schlägt, wie Jesus im Evangelium eben jetzt auch einfordert, nicht, also dann bin ich nicht sofort bereit, ihm die rechte Wange hinzuhalten. Da kommt eine Reaktion, eine Abwehr, da kommt eine innere Aggression, aber die ist noch nicht Sünde. Ja. Sondern erst, wenn ich dann weiter tue, also die nächsten Schritte, die ich setze, wo mein Wille dann einwilligt in das Negative. Also dort wird es dann erst zur Sünde. Und wichtig ist es beim Schuldbekenntnis, wie wir eben sagen, dass wir die Dimensionen beachten. In Gedanken, Worten und Werken. Ja. Also weil wir oft nur denken, nur äußere Taten sind es. Nein, also das innere Gift beginnt da drinnen. Jesus hat etliche Beispiele dazu. Nicht also, dass drinnen die bösen Gedanken es eigentlich sind, die den Menschen eben jetzt qualitativ jetzt eben bestimmen und dass wir da oft sehr gerne drüber schauen. Ja, also dass wir dann nur meinen, ich habe äußerlich gestritten oder ich habe was gestohlen oder ich habe Steuern hinterzogen oder eben irgendeine Sünde gegen das sechste Gebot, die oft sehr, sehr gut fasslich sind. Nicht, nein, es sind diese oft unfasslichen Sachen in den Gedanken, im Denken, in der Niedertracht, die im Herzen, die unbedingt auch gebeichtet werden sollen.
Also wir halten fest, Gedanken können zur Sünde führen, sind nicht automatisch Sünde.
Genau.
Festhalten sollten wir auch, dass Jesus gesagt hat, dass die Gedanken auch nicht nebensächlich sind, weil Matthäus 15, 19, 20, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzug, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Lästerungen. Das ist es, was den Menschen unrein macht, aber nicht mit ungewaschenen Händen essen macht den Menschen unrein.
Also es gibt ja Menschen, ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt, ja, aber wenn man mit denen zusammen ist, da verliert man jede Kraft, weil die irgendwie so die Gabe haben, alles negativ zu deuten. Ja. Also alles ist furchtbar, alles ist schrecklich und alles, was irgendwer macht, ja, also wird beargwöhnt oder in ein schlechtes Licht gestellt. Ja. Also das sind Menschen, die diese Hygiene nicht beachtet haben, die, glaube ich, wirklich wichtig ist und sich eben im Schuldbekenntnis ausdrückt. In Gedanken, Worten und Werten, dass ich einfach auf meine Gedanken achte. Und der nächste Schritt, wie Gedanken sich dann äußern, sind ja dann die Worte. Wie rede ich über jemanden? Der Apostel Jakobus sagt im Jakobusbrief, die Zunge des Menschen ist ein zweischneidiges Schwert. Also jemanden die Ehre abschneiden, indem ich negativ über ihn rede, schneidet mir selbst auch die Ehre ab. Was wir gut an uns beobachten können, mit Leuten, die dauernd nur negativ über andere reden, da fühlen wir uns schon deshalb nicht wohl, weil unser Instinkt uns sagt, sobald ich mich umdrehe und weg bin, wird der auch über mich böse reden und so weiter. Also da müssen wir sehr aufpassen. Drum wichtig eben, und es ist eben die Zeit der Gnade jetzt, Gewissenserforschung halten, einmal wirklich schauen, was ist bei mir da verrückt, wie nehmen mich andere wahr, ja, das kann auch eine Hilfe sein, wie nehmen mich andere wahr, warum meiden mich die oder, also und dann einfach Gewissenserforschung halten, zur heiligen Beichte gehen, Gedanken, Worte und Werke jetzt eben beichten und dann die Worte Jesu hören, ich spreche dich los von deinen Sünden.
Also, dass der erste Gedanke nicht schon Sünde ist, das haben wir schon besprochen. Es kommt eine Nachfrage, sehr geehrter Pater Karl, sehr geehrter Pfarrer Rimmel. Da ich regelmäßig beichten gehe, das ist sehr löblich, und versuche in der Liebe Christi immer mehr zu lieben und zu wachsen, beschäftigt mich seit längerem die Frage, woran ich merke, ob meine Gedanken nur Versuchung oder schon Sünde sind. Wo ist die Grenze und was sollte ich beichten? Was ist nur Versuchung? Danke für Ihre tolle Sendung, die ich mir so gerne anschaue, mit freundlichen Grüßen und Gottes Segen.
Bitte nicht böse sein, aber das ist eine Frage, also so, das ist eine Frage einer Karmelitin, die schon 50 Jahre in der Klausur ihr Leben Jesus aufopfert. Das geht in geistige Feinheiten hinein. Ja, bitte aufpassen, der liebe Gott. Also jetzt noch einmal, die Buchhalter sind ein sehr ehrenwertes Gewerbe, aber der liebe Gott, also ist, hat, wie soll ich sagen, ist kein Kontrolleur auf Cent und Mikrocent und so weiter. Also aufpassen. Bitte, wenn ihr das Gefühl habt, ja, da ist irgendwas Negatives, dann tut es beichten. Ja, also die Grenze ist verschwimmend, nicht? Also das ist ganz klar. Und dann genau zu sagen, ab dem Augenblick jetzt und so weiter. Aber ich glaube, dazu hat uns Gott ja ein Gewissen gegeben, dass jeder von uns das Instrument in sich hat, das sehr gut zu erkennen, eben jetzt, also wo's dann eben zur Sünde wird. Also, wenn ich meine Sache sagen darf, wo ich sehr herausgefordert bin, jeder meiner Mitarbeiter oder von den Jugendlichen weiß das, sobald sie mit mir ins Auto steigen und ich mich ans Steuer setze, verwende ich den Satz, beim Autofahren bin ich kein Vorbild. Ich bin ein geborener Wiener und ich neige dazu, wirklich zu schnell zu fahren und zu flott und da, also, es ist wirklich, ich muss auch immer beichten. Ja. Ich muss sagen, das ist ganz selten, dass Leute beichten, dass sie beim Autofahren aggressiv sind. Ich muss leider immer beichten, weil, und es gibt dann so Situationen, also wenn dich hier wer schneidet und so weiter und so fort, also da, dann wirst du natürlich automatisch, ja, und so weiter. Ja. Also ich glaube, vielleicht Autofahrerinnen und Autofahrer unter euch werden das kennen. Und dann gibt es schon so Sachen, wo ich mal denke, beruhig dich, und dann ist sofort wieder weg. Ja. Aber dann gibt es so Sachen, ja, also wo ich dann mich so ärgere, dass ich dann auch knapp auffahre und so weiter und so fort. Entschuldige, wenn ich das öffentlich beichte, aber nur um euch eine Hilfe zu geben. Also da gibt es wirklich so ein verschwimmendes, aber meistens kann man es doch sehr klar erkennen, also wo es nur Reaktion ist, und dann ist es noch nicht Sünde, oder wo es dann zu einer Aktion wird, die jetzt eben negativ reagiert auf anderes. Aber da habt ihr ein Instrument, das ist euer Gewissen, und seid ein bisschen sensibel, dann werdet ihr das sehr gut zu unterscheiden lernen.
Können Gedanken Sünden sein? Und wo ist die Grenze, dass Gedanken nicht einfach egal sind? Das macht Jesus auch mit einer anderen Aussage deutlich, Matthäus 5, 28. Jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen, also können. Aber nein, nur wenn sie willentlich, Partikalwert wäre das vielleicht eine Grenze, die man formulieren kann, wenn sie willentlich gegen Gott und seine Gebote gerichtet sind, dann
ja, das ist kritisch. Da muss man immer sehr aufpassen. Also wenn nur das Sünde wäre, wo ich explizit an Gott denke, also wenn nur das Sünde wäre, wo ich sage, lieber Gott, jetzt handle ich extra gegen dich, also dann wird es ja keine Sünden geben. Wer macht denn sowas? Ja? Sondern Sünde ist einfach eben jetzt, wo ich ein Gebot Gottes übertrete, nicht? Und implizit eben ist immer Gott mitbeleidigt. Ich halte gerade Vorlesungen an der Hochschule Heiligenkreuz eben über das Sakrament der Buße. Und da ist sehr deutlich, nicht, also vom Alten Testament her, dass jede Sünde im Alten Testament betrachtet wurde als eine Sünde gegen das Volk, also dieser Kollektivcharakter von Schuld, und das gilt auch für uns. Also der Apostel Paulus schreibt, wenn ein Glied leidet, leidet alle. Also deshalb ist die Beichte immer auch eine Versöhnung mit der Kirche, mit dem Leib Christi. Und jede Sünde hat einen Bezug eben jetzt auf Gott. Also wenn ich jemanden bestehle, dann denke ich nicht extra daran, dass ich jetzt Gott beleidige. Ja. Aber eben jetzt, es ist eine Tat, die gegen den Willen und gegen die Ordnung und gegen die Gebote Gottes ist. Und insofern ist Gott auch immer mit betroffen. Und deshalb die Beichte, die sich an Gott richtet, der allein auch die Kompetenz und die Vollmacht hat, mir die Sünden zu vergeben.
Sehr geehrter Pater Karl, sehr geehrter Pfarrer Rimmel, mir ist die Beichte sehr wichtig. Meine Tochter jedoch meint, dass nur Jesus sie von ihren Sünden freisprechen kann und nicht ein Priester. Können Sie mir helfen, wo sich die Bibel bzw. der Katechismus darauf bezieht? Es wäre mir sehr wichtig, wenn Sie mir diese Fragen beantworten könnten.
Ja, das ist ganz eindeutig nicht. Also es ist auch nur Christus, der die Sünden vergibt, oder genauer gesagt nur Gott, der die Sünden vergibt. Dieser theozentrische, also göttliche Charakter der Sündenvergebung, der ist ganz eindeutig ausgedrückt in Johannes 20, das ist die Einsetzung des Bußsakramentes, wo Jesus eine Linie herstellt. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ja, dann haucht er sie an mit Heiligem Geist, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Und die Parallelstelle dazu in einem anderen Kontext bei Matthäus, wo es um ein Gemeindeverfahren zum Ausschluss geht, wo jemand zuerst gemahnt wird unter vier Augen, dann im größeren Kreis, dann vor der Gemeinde. Und am Schluss heißt es dann nicht, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Das ist die Stelle Matthäus 18, 18, die als Ankündigung des Bußsakramentes gilt. Aber die Einsetzung unmittelbar nach der Auferstehung, also der Auferstandene, der deshalb in die Welt gekommen ist, der Mensch gewordene Sohn Gottes ist deshalb in die Welt gekommen, um eine Rechtfertigung zu schenken, nicht indem wir das Gesetz erfüllen, sondern indem er uns, wie Paulus schreibt, vom Gesetz befreit, indem er uns eine Erlösung im Voraus schenkt, indem er die Sünde der Welt, Johannes 1, 29, die Sünde des Kosmos vergibt. Und dann steht er als das Lamm Gottes, als das auferstandene Lamm Gottes mit verquerten Wunden vor den Aposteln und sagt zu ihnen, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Also die Zuschrift hat damit begonnen, dass die Tochter sagt, nur Jesus kann Sünden vergeben. Ja, nur Jesus vergibt Sünden, aber er hat Instrumente eben in diese Welt eingesetzt und das sind eben die sakramental geweihten Priester, die ihn jetzt eben in der Konkretion der Sündenvergebung gegenwärtig machen.
Also Pater Karl hat zwei Stellen genannt, Matthäus 16, 18 und Johannes 20, 23. Hochwürdige Herren, warum reicht ein Gebet zum himmlischen Vater nicht aus, wenn ich ihn um Vergebung, Verzeihung bitte in meinen täglichen Gebeten, wenn man seine Sünden, Verfehlungen bereut? Man hat doch einen direkten Kontakt, so meine ich.
Ja, also es reicht aus, wenn du die wirkliche Reue hast, in die Barmherzigkeit Gottes hineinzugehen. Es reicht dann nicht aus, ja, wenn du dich drücken willst vor der Beichte. Also weil es eben ein Instrument gibt, das Christus eingesetzt hat. Und warum? Du selbstverständlich sollst du bereuen, sollst du büßen und so weiter. Das Bußsakrament hat sich geschichtlich sehr verändert in der Art und Weise, wie es eben jetzt, also wie die Buße nach der Taufe eben jetzt empfangen wird. In den ersten 500 Jahren konntest du nur beten. Da war die Beichte nur möglich eben bei sehr schweren Sünden wie Mord, Ehebruch und Apostasie in Form einer Exkommunikation und jahrelange Bußwerke. Nicht? Und dann hat sich die Wiederholungsbeichte entwickelt, einfach auch aus der Notwendigkeit heraus, dass ich eben jetzt auch, und das ist vielleicht die Antwort, definitiv auch die Gewissheit habe. Ja? Die Gewissheit, nicht bloß die Vermutung eben jetzt, dass ich jetzt eben meine Sünden los sein könnte. Der Priester sagt mir in der Person Christi zu, aufgrund dieses Wortes, das der Auferstandene und die Jünger sagt, nicht, also dass mir meine Sünden vergeben sind, dass Christus mir meine Sünden vergeben hat. Hier handelt Christus an mir. Also ich habe die Konkretion und warum soll ich dann eben in der Abstraktion verharren, wenn ich konkret die Zusage bekomme? Ja, also und diese Fragen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, der Schreiber oder die Schreiberin, das ist immer alles nett. Ich kenne ja das, ja, weil die uns ja alle daran drücken wollen vor der Beichte. In Wirklichkeit sind es immer nur Ausreden. Und warum muss ich und warum soll ich und geht es nicht auch ohne? Und das haben eh alle anderen und so weiter. Leute, seid ehrlich zueinander. Ja, es sind nur Ausreden. In Wirklichkeit, die Praxis der Kirche, ja, wie sie sich jetzt eben gerade die Jungen, die ja zur Beichte strömen im Augenblick, bei den Jungen, Generation Z, die ja viel ungenierter sind, ja, die ja gewohnt sind, also sich zu tätowieren und nach außen ihren Lebensstil zu kommunizieren, also die haben nicht so viel Scheu vor der Beichte wie die ältere Generation. Ja. Also bitte tut es euch nicht drücken, traut euch einfach, es ist nicht schwer und nachher ist die Erleichterung im psychologischen Bereich, aber im übernatürlichen Bereich noch viel, viel größer, ganz gigantisch. Weil, vielleicht, Entschuldigung, das füge ich noch an, weil die Beichte immer zwei Wirkungen hat, die sakramentale Beichte. Das eine ist, die Sünden sind vernichtet in ihrem Sündencharakter, es gibt sie nicht mehr. Das zweite ist, es lebt die ganze Gnade der Taufe und der Verdienste, wie die Kirche sagt. Es lebt es wieder auf. Es ist ein echter Anschub jetzt eben im christlichen Leben.
Wir haben eine Zuschrift, die teile ich mal auf, weil da verschiedene Aspekte, die bisher besprochen worden sind, nochmal angesprochen werden, und zwar aus Sicht des heiligen Alfons von Liguori. Das eine ist zum Thema innere Reue und Beichte, ein Hinweis, wo du, Pater Karl, vielleicht noch was dazu sagen könntest. Der heilige Alfons von Liguori, ein bedeutender Theologe und Kirchenlehrer des 18. Jahrhunderts, hat sich ausführlich mit dem Sakrament der Buße und den damit verbundenen Herausforderungen beschäftigt. Das können wir so unterstreichen. Er betonte die Bedeutung der inneren Reue. Selbst wenn eine vollständige mündliche Beichte aufgrund von irgendwelchen Hindernissen nicht möglich ist, kann eine aufrichtige Reue vor Gott Vergebung erlangen. Er lehrte, dass ein Akt der vollkommenen Reue, der aus der Liebe zu Gott entspringt, Sünden vergeben kann, selbst ohne sakramentale Beichte. Und jetzt kommt ein Zusatz, sehr wichtig. Allerdings sollte der Wunsch bestehen bleiben, die Beichte so bald wie möglich nachzuholen.
Das ist die ganz klassische Lehre, die der heilige Thomas auch im dritten Teil der Summa Theologia ausformuliert hat, weil nämlich jetzt eben die vollkommene Reue, auf Lateinisch heißt das Contritio, das heißt zerreiben eigentlich, conterere, wo das Herz wirklich zerrieben ist, in sich sündenvergebend ist, aber nur dann, wenn sie den Wunsch einschließt, bei der nächsten Gelegenheit die sakramentale Beichte zu empfangen. Das ist wirklich ganz wichtig, weil das ist eine Anleitung auch, die man, wir hatten sie ja im Corona-Jahr 2020, wo der Vatikan genau diese Lehre wieder veröffentlicht hat. Es war ja da keine Beichte möglich wegen dieser Hygienevorschriften und so weiter. Und ich habe sogar eine Anleitung damals verfasst, wie man diese Contritio jetzt eben im Gebet hintragen kann. Ich muss sagen, ich konnte damals auch 3 Monate nicht beichten gehen, aber ich habe das gemacht auch. Aber ich habe mich, also ich muss wirklich sagen, seitdem bin ich noch mehr dankbar für die persönliche Beichte, wo du zu einem Priester gehst und dann auch persönlichen Kontakt hast und so weiter, weil dann nur beten und dann und Reue erwecken und so weiter. Aber das ist eine wirklich gültige Lehre, die wichtig ist in Todesgefahr. In Todesgefahr Reue erwecken. Jesus, es tut mir vom Herzen leid, alles, was ich getan habe, womit ich dich beleidigt habe. Dieses kurze aus Liebe zu Gott ist eben Reue erwecken. Ich kann jetzt nicht beichten gehen, aber eben jetzt, sobald es möglich ist. Bitte, bitte lernt das auch, weil es wirklich wichtig ist. Es ist genau die Haltung, die wir aus dem Lukas-Evangelium auch lernen, wo Jesus eben jetzt einen Mörder, der neben ihm gekreuzigt wird, daraufhin auf diese Reue hinzusagen wird, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.
Ein anderes Stichwort, deshalb teile ich die Zuschrift auf, das ist das Stichwort Scham. Alfons von Liguori erkannte, dass Scham ein großes Hindernis sein kann. Er ermutigte die Gläubigen, sich daran zu erinnern, dass der Priester ein Vertreter Christi ist und zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Er betonte, dass es wichtig ist, die Scham zu überwinden, um die heilende Gnade des Sakraments zu empfangen. Er empfahl, sich an einen erfahrenen geistigen Begleiter zu wenden, der helfen kann, mit Scham und anderen emotionalen Hindernissen umzugehen. Jetzt noch eine Frage dazu.
Ja.
Dennoch eine Frage, trotz diesen tollen Ausführungen. Was ist, wenn man aber aus extremer Scham überhaupt nicht bei einem Menschen beichten kann?
Genau.
Votum Sacramenti, dann die Frage Votum Sacramenti.
Der heilige Alfons Maria von Liguori ist ja der Gründer der Redemptoristen, die es in Österreich auch gibt und ich die Freude habe, einen jungen Mann zu kennen, der eingetreten ist jetzt bei den Redemptoristen. Ein großartiger Orden, der vom heiligen Alfons Maria auch gemeint war, jetzt eben Volksmission zu machen. Er stammt aus Neapel, war Rechtsanwalt und so weiter. Und ein ganz, ganz kluger, auch thomistischer, also gebildeter Kopf, der heilige Alfons Maria von Liguori. Was er hier wiedergibt, ist im Prinzip Thomas von Aquin. Ja, also er war Thomist von der theologischen Ausrichtung her. Und auf jeden Fall, das ist dieses Thema der Scham hat tatsächlich 2 Dimensionen. Zum einen, Scham ist natürlich. Ja. Also es würde unserer menschlichen Natur widersprechen, wenn wir stolz wären auf unsere Sünden. Es ist beschämend, wenn ich als Priester, ja, der ich von den Leuten für fromm gehalten werde, ja, und der auch sich bemüht, es zu sein, wie er geweiht ist, der schon 15.000 Messen gefeiert hat, niederträchtige Dinge beichten muss. Und das muss ich, ja, liebe Leute. Ja. Und diese Beschämung, die bei jeder Beichte, auch nach so vielen Jahren, eben jetzt seit meinem 17. Lebensjahr gehe ich regelmäßig beichten, also da ist, diese Beschämung ist etwas Natürliches und es ist gut, dass sie da ist, ja, und so weiter. Das Zweite ist, Beschämung ist dann schlecht oder Scham ist dann schlecht, wenn sie mich daran hindert, jetzt eben beichten zu gehen oder Sünden zu verschweigen. Der heilige Don Bosco hat diese Vision gehabt, nicht? Also die Jugendlichen in der Kirche, haben sich vorbereitet auf die Beichte nicht. Und der hat dann gesehen, wie bei einigen Dämonen, so ungefähr war die Geschichte vom Heiligen, Dämonen, denen den Mund zu halten. Ja? Also, dass sie sich dann einfach zu sehr schämen, bestimmte Sünden zu beichten. Nicht? Also, dann wird es falsch, ja? Weil wir können Gott nicht schockieren mit unseren Sünden. Er kennt alles. Ja? All Sünd hast du getragen, sonst müssten wir verzagen. Also, wie Jesus am Kreuz stirbt, kennt er jede Niederträchtigkeit des Menschen, ja, jede Perversion bis hinein in die Morde und alles, was da geschieht, bis hinein in das, was in den Gaskammern geschehen ist oder derzeit eben jetzt an furchtbaren Menschenrechtsverbrechen. Alles hat er getragen, auch deine Sünden, bis ins Detail hinein, kennt er alles und so weiter, hat dafür gelitten, hat es ausgelitten und wartet jetzt nur in seiner Barmherzigkeit drauf, dass du ihm das irgendwie jetzt so gut du kannst jetzt eben sagst, ja, damit er dich dann lossprechen kann. Das ist ein Ausdruck, der von Matthäus 18 jetzt eben kommt. Absolvere, solvere heißt lösen, ab, los, lösen von. Also indem du es aussprichst, wirst du losgelöst. Und da ist die Scham falsch jetzt eben. Ja? Also die Scham ist falsch, wenn man dann eben jetzt meint, also weil ich das jetzt gemacht habe und so weiter, also jetzt gehe ich nicht zur Beichte, weil da schäme ich mich zu sehr. Also wenn du nicht genierst, das zum Sündigen, dann brauchst du ja nicht zu genieren, beichten zu gehen.
Wir haben eine Zuschrift, die möchte ich jetzt gar nicht so vorlesen, aber vielleicht die Thematik erwähnen. Da berichtet uns jemand, dass in der Nachbargemeinde Christen ökumenisch sich getroffen haben, um ihre Sünden im Kreis offiziell öffentlich hier zu bekennen. Das Ganze ist da nicht schön geendet. Beichten, so im Beichtstuhl zwischen Mitternacht und stockfinster, hat schon auch was. Hat schon auch was. Es hilft auch was gegen das Thema Scham.
Es ist eine Frage der Psychologie. Nicht? Also einige wollen wirklich gern an einen Wallfahrtsort in einen anonymen Beichtstuhl gehen, wo ich den Priester nicht kenne und so weiter. Also ich mache es auch so. Leute, die mit mir befreundet sind, sage ich, ihr könnt nicht bei mir beichten gehen. Das mag ich nicht. Ja. Also es gibt viele andere Priester. Das ist ein Freundschaftsverhältnis. Ein Priester braucht auch Leute, mit denen er besser kann und so weiter und so fort. Ja. Im außersakramentalen Bereich und so weiter. Und mache ich nicht, ja. Ich sage, zu den Jugendlichen geht es woanders beichten, ja. Wir sind befreundet und so. Also, das ist, glaube ich, wirklich auch das Recht auch des Beichtenden, anonym beichten gehen zu dürfen. Es geht nicht, dass ich da gekannt werde und so weiter. Ja, und einige brauchen das, geistliche Begleitung, dann eben, dass man wirklich schon nicht immer von Neuem anfangen muss und so weiter, dass man, das ist psychologisch verschieden und deshalb sind die Formen, wie das Bußsakrament angeboten wird, verschieden und ihr habt das Recht, das so auszusuchen, wie es für euch jetzt eben recht ist. Wir haben derzeit hier in Wien, vom Stephansdom und in anderen Beichtkirchen, lange Schlangen von Gläubigen. Ja. Also wir haben viele junge Leute, die hier beichten gehen. Da sitzen immer andere Priester und so weiter. In der Peterskirche, nicht wo das Opus Dei ist, ist dauernd Beichtgelegenheit. Ich hatte dort vor kurzem mal bei einer Fatima-Feier die Heilige Messe und da waren 3 oder 4 Priester in den Beichtstuhl. Dauernd sind dort junge Leute beichten gegangen. Also es ist ja da, das Sakrament. Und bitte jetzt eben, ihr dürft so beichten, wie es euch jetzt eben entspricht. Und wenn du dich sehr genierst, ja, dieses Thema Scham noch einmal, ja, dann mach's doch wirklich so. Fahr auf einen Wallfahrtsort, wenn du lange nicht beichten warst, ja, dann schau, dass du irgendwann einen Termin findest. Mach eine Wallfahrt zu einem Wallfahrtsort, Kebela, Altötting, Maria Zell und so weiter, Maria Tafern.
Einsiedeln,
Hintergrund bei dir, genau. Da war ich auch in Einsiedeln, wo ich wieder im August die Frauen- und Mütterwallfahrt halten darf. Wie viele Leute gehen da, die mal beichten? Großartig ist das. Also bitte macht's das, damit ihr auf dieser Reise auch, damit die Scham nicht ein Hindernis wird, das euch daran hindert, jetzt eben die Gnade der Vergebung zu empfangen.
Pater Karl, somit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich darf Sie noch bitten um ein Gebet und den Segen.
Also, ja, ich tue es immer konkretisieren, weil bei mir hat sich unglaublich bewährt. Bitte lasst euch das gerne schicken, gerne gratis. Und wenn es dann mehr braucht, 100 oder was für die Pfarre, auch gerne. Da bitten wir um einen kleinen Beitrag. Aber also die Wirkung von dieser Beichthilfe, was soll ich beichten, die ist wirklich gigantisch. Und ich bete jetzt auch, dass viele von euch die Gnade der Vergebung als Neubelebung des Glaubens empfangen dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch und stärke euch der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank für Ihre Zuschriften, fürs Einschalten, für Ihr Interesse an dieser Stunde der Seelsorge. Möge die liebe Gott Sie und Ihr Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.